So, Schluss mit der viel zu langen Sommerpause. Hier ist Christian Kors und das ist The Passenger. Mein Gast heute, Jana Kugot, Redaktionsleiterin Tagesspiegel Backgroundverkehr und Smart Mobility. Und wir sprechen heute über unseren neuen Bundesverkehrsminister Steffen Bilger. Los geht's! Hallo Jana, ich freue mich sehr, dich mal wieder im Podcast zu haben.
Hallo Christian, ich freue mich auch, mal wieder hier zu sein.
Wir wollen heute über eine Person reden, natürlich auch über das Thema Verkehr, Mobilität, aber aufgehangen, sage ich mal, an einer Person und zwar an unserem noch relativ neuen Bundesverkehrsminister. Lass uns mal einsteigen, du bist ja jemand, der eben die Person, die handelnde Person sozusagen hinter der Politik beim Thema Verkehr sehr eng beobachtet und vielleicht kannst du mal aus deiner Perspektive sagen, wie hast du diesen Übergang empfunden vom Minister Schnieder zum Minister Bilger?
Erstmal glaube ich, war es sehr überraschend, also auch für viele BeobachterInnen sehr überraschend, weil es ja eigentlich eher ungewöhnlich, dass mitten in der Legislatur ein Minister oder eine Ministerin ausgetauscht wird, wenn sie sich, so wie Minister Schnieder, ja eigentlich keinen großen Fehler jetzt zu Schulden hat kommen lassen. Deswegen hat es mich doch ein bisschen kalt erwischt, dass dann mit im Zuge der Kabinettsumbildung da auch Herr Schnieder gehen musste und dann eben abgelöst wurde von Steffen Bilger.
Was man so liest, ist ja, dass der Grund eigentlich eher gar nicht irgendwie falsche Entscheidungen sind, sondern eher zu wenige, würde ich mal sagen. Also sprich, dass dem Kanzler der Minister nicht entschlossen genug gewesen sei, irgendwie die Themen voranzutreiben. Siehst du das auch so? Und vor allen Dingen die Frage, die sich anschließt, wird sich das denn ändern jetzt mit der neuen Person da oben an der Spitze?
Also ich glaube, da gibt es so einige Gerüchte im politischen Berlin hier, was jetzt tatsächlich der Grund war. Aber wie du sagst, also ich glaube, so, was dem Kanzler Merz wahrscheinlich nicht so gefallen hat, ist, dass der sein Verkehrsminister Schnieder eher still, unauffällig, geräuschlos war. Vielleicht für viele, habe ich auch immer mal wieder im Bekannten- und Freundeskreis festgestellt, auch gar nicht so richtig bekannt, der Name. Und dann eben diese, so sagt man, Auseinandersetzung auch bei der Umsetzung von dem Sondervermögen, weil es gab ja doch sehr, sehr viel Geld, Milliarden für die Verkehrsinfrastruktur, wo ja auch was passieren muss, wie wir alle wissen. Und da gab es wohl unterschiedliche Vorstellungen, wie man da jetzt zur Umsetzung kommt und ob es jetzt genug Geld ist oder nicht. Und dann natürlich das Thema Deutsche Bahn ist auch eines, was, glaube ich, wo sich Kanzler Merz, so hört man, da noch ein bisschen mehr Durchsetzungskraft gewünscht hätte von seinem zunächst eingesetzten Minister. Ob es jetzt besser wird, hast du gefragt. Ja, also ich glaube, da muss man abwarten. Das jetzt so zu prognostizieren, wäre wahrscheinlich ein bisschen voreilig. Aber was man auf jeden Fall sagen kann, dass Steffen Bilger, glaube ich, diese Aufgabe jetzt angenommen hat. Also alles, was ich so, ich habe ihn selber noch nicht getroffen seitdem. Ich kenne ihn nur als Staatssekretär. Aber alles, was ich von meinen Kollegen höre, der ihn auch mit begleitet hat auf der Sommerreise, wo er jetzt war, und da wurde ja auch viel darüber berichtet, hat er sich da als sehr tatkräftig und dargestellt und ist auch bei allen Leuten gut angekommen, hat natürlich auch die ein oder andere Ankündigung gemacht, sowohl was jetzt die Infrastruktur angeht, als auch eben die Bahn, und dann kommt das Thema Niedrigwasser noch, und wie in der Politik sagt man ja so schön, lasse keine Krise versteichen, ohne sie zu nutzen. Ja. Ich glaube, das hat er da gemacht und ist auf jeden Fall schon viel in Medien unterwegs gewesen, hat dadurch eine Sichtbarkeit, die vielleicht schon ein bisschen größer ist als die seines Vorgängers.
Das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Natürlich hat man immer so ein bisschen Bias, wenn man sich mit dem Thema selbst auch beschäftigt. Aber präsent ist er definitiv. Ich muss kurz nachfassen, du sagst, es gibt mehrere Gerüchte, die da so rumgereicht wurden. Kannst du noch ein bisschen was teilen, was da sozusagen hinter halb vorgehaltener Hand auch geflüstert wird und wurde?
Ja, also es verdichtet sich schon auf dieses Gerücht, dass es eben vor allen Dingen um die Infrastrukturmilliarden geht, weil Herr Merz hat ja stets auch so im Koalitionsvertrag da gesagt, man soll auch privates Kapital hebeln mit diesem Geld und sollte da eben versuchen, da auch private Investoren anzulocken, um dann das nötige Geld zu haben. Und Herr Schnieder hat aber dagegen einmal in einer Fraktionssitzung wohl gesagt, es reicht immer noch nicht. Und da gab es wohl verschiedene Auseinandersetzungen oder verschiedene Vorstellungen, sagen wir mal, wie man das tatsächlich umsetzt. Weil in der Legislaturperiode sollen insgesamt 170 Milliarden Euro investiert werden da in die Infrastruktur. Und das ist ja schon eine Menge Geld. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, das ist auch ein, das Sondervermögen ja auch den Ruf hat, dass es ein Verschiebebahnhof ist, weil vieles Geld, was eigentlich im Kernhaushalt des Verkehrsministeriums war, dann in das Sondervermögen geschoben wurde. Und deswegen man schon berechtigt die Frage stellen kann, ist es jetzt wirklich so viel zusätzliches Geld oder wurde es einfach verschoben?
Ja, deswegen ist ja die Frage tatsächlich interessant, wie weit es gelingen wird, vielleicht noch zusätzliches Kapital jetzt auch von privater Seite zu mobilisieren. Können wir vielleicht gleich noch drüber reden. Letzte Frage noch zu der Personalgeschichte. Es ist ja so der Eindruck dann aufgekommen worden, beziehungsweise wurde so ein bisschen geframed, dass er auch so zweite Wahl ist. Würdest du das auch sagen? Oder wie fachlich qualifiziert hältst du ihn denn jetzt als Minister?
Ja, das würde ich beides voneinander trennen, weil de facto ist er ja nun mal zweite Wahl. Es gab ja erst einen anderen Kandidaten. Der dann nach einer langen Nachdenkzeit oder eher kurzen Nachdenkzeit, muss man wohl sagen, aber zu früher Stunde dann gesagt
24
hat.
24 Stunden zu lang auf jeden Fall.
Genau, im Ergebnis wohl 24 Stunden zu lang. Aber der dann gesagt hat, nee, macht er nicht, weil ihm eben diese Fachlichkeit fehlt. Und das kann man, glaube ich, Steffen Bilger nicht vorwerfen, weil er als Verkehrspolitiker schon einige Jahre im Verkehrsausschuss war und außerdem unter Andreas Scheuer, Staatssekretär im Verkehrsministerium. Insofern hat er da fachlich, auf jeden Fall bringt er da einiges mit und kann da auch mitten in der Legislaturperiode, glaube ich, schon fachlich versiert starten.
Gehen wir doch mal direkt darauf ein. Was ist denn sein genauer fachlicher Hintergrund? Also kannst du ein bisschen was dazu sagen, welche Themen er früher betreut hatte als in seiner Zeit als Staatssekretär?
Also da war er, glaube ich, vor allen Dingen für Logistik und Güterverkehr zuständig, und hat aber ja nicht nur das vorzuweisen, sondern eben auch diese vielen Jahre im Verkehrsausschuss, übrigens auch damals, glaube ich, mit Herrn Patrick Schnieder zusammen. Mhm. Also was ich so mitbekommen habe, hat er jetzt auch im Nachhinein immer sehr wohlwollend über ihn gesprochen und hat auch da nochmal hervorgehoben, dass sie viele Jahre gut zusammengearbeitet haben. Insofern ist er da, glaube ich, auch bemüht, das möglichst geräuschlos jetzt fortzusetzen. Okay, ja.
Ist vielleicht eben auch immer ein bisschen das Dilemma der Politik, dass man nach vorne raus eben auch präsentabel sein muss sozusagen oder auch sich nicht scheuen darf, irgendwie sich ins Rampenlicht zu stellen, egal wie gut oder schlecht man fachlich vielleicht ist. Hat man ja im Bundesverkehrsministerium in der Vergangenheit auch schon einige Beispiele gehabt, wo, sagen wir mal, die Präsenz vielleicht in Ordnung war, aber das Fachliche, was rumgekommen ist, nicht ganz so gut funktioniert hat. Aber wollen wir uns mit der Vergangenheit nicht aufhalten, sondern mal nach vorne schauen. Also du hast schon ein paar Themen erwähnt. Was sind denn jetzt so die größten Baustellen, wo du sagen würdest, da ist jetzt wirklich am dringlichsten zu handeln?
Ja, da kann ich auch nur noch mal auf die Infrastruktur zu sprechen kommen, weil wir alle kriegen das, glaube ich, täglich im Alltag mit, wie wenig Gutes läuft, dass wieder eine Brücke gesperrt werden muss. Bonn zum Beispiel ist gerade ziemlich abgeschnitten von allem. Und immer mal wieder hatten wir in der Vergangenheit die Situation, dass Brücken gesperrt werden mussten. Ich komme aus dem Sauerland, also da die Region kann, glaube ich, auch einiges erzählen, welche Folgen es da gab. Also das Thema Infrastruktur und wie kriegt man die wieder saniert und ja, wie kann man verhindern, dass es da weitere Ausfälle gibt, ist, glaube ich, eines der großen Themen, wofür es ja auch die Milliarden gibt. Aber Geld allein wird es nicht richten, sondern das muss ja auch irgendwo verbaut werden. Und die Art und Weise und wie man das umsetzt, ist, glaube ich, die erste große Baustelle. Die zweite große Baustelle ist die Deutsche Bahn. Da gibt es wahrscheinlich auch viele, wer regelmäßig Bahn fährt.
Genau, das auf jeden Fall. Lass uns vielleicht kurz mal bei diesem Thema Infrastruktur bleiben, weil muss man dazu sagen, was kann denn so ein Minister da überhaupt machen tatsächlich? Also abgesehen davon natürlich irgendwie Druck ausüben, dass alle irgendwie sich ein bisschen mehr reinhängen, aber das ist ja ein recht langwieriges Projekt und wir wissen ja alle, das ist ja so, sind ja diese Jahrzehnte, wo halt viel zu wenig gemacht wurde, das muss jetzt aufgeholt werden, die Kapazitäten, das tatsächlich halt einfach da, also neue Brücken kannst du ja auch nicht irgendwie von heute auf morgen bauen, sondern das braucht ja die entsprechenden Vorbereitungen und so weiter. Also was sind denn die Hebel, wo er wirklich diesen Prozess beschleunigen könnte?
Also ein Hebel ist auf jeden Fall, und das hat schon sein Vorgänger angestoßen, dass man die ganze Planung rund um, also Planung und Genehmigung von Infrastruktur quasi beschleunigt, weil das ist mit einer der Faktoren, weshalb es einfach unheimlich lange dauert, bis man mal so ein Projekt irgendwie auf dem Reißbrett geplant hat und dann tatsächlich in die Umsetzung kommt. Da gibt's viele Hürden und immer wieder Klagen und dann wird's verzögert und es kann sich sehr lange ziehen und da hat Herr Schnieder schon auf den Weg gebracht, dass man das Infrastruktur-Zukunftsgesetz verabschiedet, um eben da ein bisschen Zug reinzubekommen. Jetzt ist das verabschiedet worden, aber da muss man natürlich jetzt auch sehen, wie gut das auch greift, ob es das wirklich bringt, was es versprochen hat. Aber das sind, glaube ich, Weichen, die kann die Politik stellen und natürlich auch so eine gewisse, sagen wir mal, Verlässlichkeit, also dass sich die Bauindustrie auch darauf verlassen kann, dass die Milliarden jetzt tatsächlich verbaut werden und das Geld kommt, sodass dann tatsächlich diese Aufträge erteilt werden und auch die Unternehmen einfach die Leute einstellen können und auch einstellen, weil sie wissen, okay, die nächsten 10, 20 Jahre werden wir hier eine volle Pipeline haben und können uns darauf verlassen und eben auch die entsprechenden Kapazitäten aufbauen.
Ist eben dann spannend, wann man das sozusagen dann auch sehen wird, weil ich meine, das ist ja eben die Zyklen der Politik sind halt einfach nur mal viel kürzer als die, sage ich mal, im Brückenbau.
Und das ist ja natürlich auch eine große Herausforderung für so einen Minister, der jetzt sogar weniger als 4 Jahre im Amt ist, weil natürlich hat er die große Aufgabe, das jetzt umzusetzen und bestenfalls sehen wir das alle in mehreren Jahren, aber ist natürlich undankbar, wenn man sich profilieren will innerhalb kürzester Zeit und da was vorweisen muss.
Klar, vorerst wird es nicht so viele Bänder zum Durchschneiden geben wahrscheinlich.
Wie genau.
Aber tatsächlich, das jetzt um mal die Brücke zu bauen zum nächsten Thema, man kommt ja nicht nur, kriegt ja nicht nur Sichtbarkeit, wenn man irgendwie neue Autobahnabschnitte einweiht, sondern ja auch, wenn man eben, klare oder Ansagen macht. Einfach die so ein bisschen für Unruhe sorgen. Also du hast eben schon erwähnt, große zweite Baustelle wäre die Bahn. Lass uns mal darüber sprechen, weil da ist er ja, würde ich sagen, ganz forsch eingestiegen. Fast an der Grenze zum Populismus, möchte ich sagen, indem er gesagt hat, so hier, wir hängen jetzt irgendwie die Boni der Bahn, des Bahnmanagements einfach an Verspätungszeiten. Kannst du gern auch deine Meinung nochmal zu sagen? Ich würde sagen, es ist jetzt kann man machen, aber die Frage ist, ob das groß was ändern wird, weil natürlich irgendwie dieses ganze System ja auch nicht, ist ja auch nicht so, also es liegt ja nicht daran, dass jetzt irgendwie Menschen da unklar kommunizieren würden oder eine E-Mail immer erst nach 3 Tagen verschicken, die eigentlich heute verschickt werden müsste und zack, dann sind die Züge wieder pünktlich, sondern da hängt ja auch wahnsinnig viel Infrastruktur dran und strukturelle Probleme, Personalprobleme, Material, Fuhrpark und so weiter. Lass uns mal genau auf das Thema tiefer eingehen. Baustelle Bahn, was glaubst du, was wird da seine Herangehensweise sein, wirklich da irgendwie das Ruder rumzureißen oder zumindest mal, sagen wir mal, eine Erzählung zu etablieren, die uns rausführt aus diesem Dilemma der ewigen Verspätung und des nicht zu rettenden Kolossbahn?
Ich glaube, die erste Strategie, die er hatte, und das hast du ja auch schon gesagt, war das Kommunikative, eben erstmal einen Raum zu stellen oder zu sagen, er greift da jetzt durch und dieses populistische, symbolische zu sagen, man koppelt da jetzt die Boni an die Pünktlichkeitsziele. Ja, erstens sind sie schon Teil der Boni, insofern so ganz neu ist das nicht. Da stellt sich natürlich auch die Frage, was heißt dann überhaupt pünktlich? Also wo setzt man dann diesen Punkt an? Genau, und zählt man jetzt dazu, wenn mal, ich saß am Wochenende wieder in der Bahn, da wurde halt einfach mein Bahnhof Duisburg einfach mal ausgelassen, damit der Zug wieder ein bisschen pünktlicher wird. Ne? So kann man die Pünktlichkeit auch erreichen. Da ist natürlich total viel Interpretationsspielraum oder Auslegungsspielraum und wie man es tatsächlich auslegt und umsetzt, um dann die Ziele zu erreichen. Insofern kann man da, glaube ich, schon sagen, dass das so leicht populistisch zumindest war, ja. Aber es signalisiert natürlich, ich mache was und ich lasse hier nicht mehr durchgehen, wenn Leute die Verantwortung nicht übernehmen, die sie tragen. Insofern kommunikativ fand ich das schon sehr, sagen wir mal, gewitzt, weil natürlich hat auch jede Bürgerin, jeder Bürger hat den Anspruch, dass die Bahn pünktlich ist und es ist ja auch kaum zu erklären, dass man den Eindruck gewinnt, wenn man sich da jetzt auch nicht so regelmäßig mit auseinandersetzt, dass da, egal wie schlecht die Bahn performt, einfach nichts passiert. Und das war zumindest das Signal, hier soll jetzt was passieren. Und ich habe das im Blick, auch wenn der Aufsichtsrat natürlich auch darüber entscheiden muss, wie das jetzt genau mit den Boni läuft und den Zielen. Ja, und was macht er tatsächlich? Also er hat ja schon auch angedeutet, dass er nochmal das Konzept der Generalsanierung sich angucken möchte und schauen möchte, ob das so greift. Also vielleicht nochmal kurz Generalsanierung, dann wird die Strecke komplett gesperrt und stillgelegt, um dann auch wirklich alles auf Vordermann zu bringen und in vergleichsweise kürzerer Zeit, aber dann vollumfänglich sozusagen zu sanieren. Aber da wird ja in den nächsten Jahren dann einiges auf uns alle zukommen, die wir regelmäßig Bahn fahren und auch auf den Güterverkehr, der über die Schiene läuft, weil dann Ersatzverkehre, Umfahrungen und so nötig sind. Das wird er sich nochmal angucken, ob man das vielleicht nicht anders gestaltet, weil die ersten zwei oder ich bin mir gar nicht sicher, wie viele Strecken es jetzt waren, aber Hamburg-Berlin ist ja immer galt ja immer so als Musterparade und als erster großer Stresstest und da ist nicht alles so geglückt, wie es sollte. Und wurde auch nicht so vollumfänglich saniert, wie es saniert werden sollte. Jetzt, wenn man auf die Digitalisierung guckt, beispielsweise. Also da hat er gesagt, das werde ich nochmal angucken, und die Bahnchefin hat da auch schon ein Konzept, einen Fünf-Punkte-Plan vorgelegt, wie sie das ändern will. Das wird sicher was sein, wo er drauf gucken wird. Und dann gibt's auch einige Sachen, die hat sein Vorgänger auch schon angestoßen. Es soll zum Beispiel dieser Infraplan kommen, der nochmal in mehrjährig festlegt, wie genau jetzt der Fahrplan ist und wie sich das steuern lässt mit den Sanierungen. Und ich glaube, so ein Instrument ist jetzt auch sehr wichtig, dass es jetzt mal endlich kommt, um dann auch eine gewisse Planbarkeit und Perspektive reinzubekommen, ja, und damit auch die Branche weiß, worauf sie sich einstellen kann.
Aber offen gefragt, wird es nicht eher die ganzen Prozesse nochmal verzögern, wenn man sagt so, okay, jetzt machen wir es, schnüren wir das alles nochmal auf und gucken, ob man es vielleicht anders sogar noch besser machen kann?
Das Risiko besteht auf jeden Fall, würde ich sagen. Also da gibt's natürlich immer so zwei Seiten der Medaille und kommt jetzt sehr darauf an, was er jetzt konkreter vorlegt und umsetzt und wie schnell das dann geht. Es bedeutet natürlich nämlich dann auch auf jeden Fall, dass wenn man diese Generalsanierung irgendwie streckt oder abschwächt oder wie auch immer, dann wird sich das Ganze halt noch über einen viel längeren Zeitraum strecken, weil ich glaube, es ist unbestritten, dass es einfach sehr, sehr viele sanierungsbedürftige Strecken gibt und irgendwann muss da was gemacht werden. Mal ganz abgesehen davon, dass eben so Digitalisierung und so ja auch Themen sind, die gemacht werden müssen. Ja. Auch mit Blick, wenn man irgendwie ein europäisches Zugnetz haben will, wo alles auf dem gleichen Stand ist. Insofern bin ich auch gespannt, was er da genau sich vorstellt und vorlegt.
Ja, auf jeden Fall. Also eben, das ist ja das Thema, so diese große Vision des europäischen Zugnetzes. Ich glaube, so vor 2-3 Jahren hatte Ursula von der Leyen da ja, glaube ich, mal so den großen Aufschlag gemacht. Ich sehe da jetzt auch nicht, das sehe ich jetzt auch nicht noch näher kommen, zumal man ja sieht, dass ja bei den ganzen Themen, wo Deutschland krass hinterherhängt, sei es der Zulauf da zu den neuen Tunneln im Süden und so oder auch Richtung Norden nach Dänemark, dass da ja auf jeden Fall man jetzt auch nicht vor der Zeit ist, die man.
Nee, da läuft es meistens auf der anderen Seite der Grenze besser als in Deutschland.
Genau, also von daher, also zu wünschen ist es ihm, dass das hinkriegt. Die Frage ist am Ende natürlich irgendwie, wer da eigentlich die höhere Entscheidungsgewalt hat, der Minister, der das alles irgendwie von der Ferne beaufsichtigt oder tatsächlich die Leute, die operativ tätig sind. Was würdest du sagen, jetzt mal abgesehen von der Reorganisation, von den Abläufen, die da angestoßen werden, was müsste er eigentlich bei der Bahn anstoßen an Veränderungen, um diesen ganzen Apparat vielleicht auch schneller zu machen, agiler zu machen?
Also was ja auch viele Expertinnen und Experten immer wieder fordern, ist, dass man die InfraGo, also die Infrastruktureinheit der Bahn, und die tatsächlich nochmal richtig vom Betrieb trennt und dass sie tatsächlich gemeinwohlorientiert arbeitet. Das soll sie jetzt schon, aber es gibt halt noch keine ganz klare Trennung und sie ist immer noch, man spricht dann von einem integrierten Konzern, also mit dem Betrieb arbeitet sie, aber ist sie immer noch zusammen, und wenn man das mal klar trennen würde und sie wirklich nur dem Gemeinwohl verpflichtet wäre, dann könnte man da, glaube ich, nochmal einiges erreichen und Zug reinkriegen und auch, wäre auch im Sinne wahrscheinlich des Wettbewerbs auf der Schiene, der ja auch gerade so eine Baustelle ist.
Genau, so ein bisschen am Rande jetzt unseres Themas, aber vielleicht kurz deine Einschätzung. Jetzt gibt es ja gerade die große Diskussion oder den großen Abwehrkampf seitens der Bahn, dass da die private Konkurrenz, also sprich Flix und auch Italo, auf die Schiene kommt. Gibt es da auch eigentlich eine Sichtweise vom Minister? Hat er sich eigentlich dazu mal geäußert, wie er diese wachsende Konkurrenz findet?
Da habe ich tatsächlich noch nichts zu gehört oder gelesen. Ich glaube, generell kann man schon sagen, ist die CDU schon eher offen dafür, da Wettbewerb auf der Schiene auch, also gerade im Fernverkehr, wo es ja um Italo und Flix geht, das den auch zu bekommen, wie es ja auch schon europäische Nachbarländer haben. Da kommt es jetzt auch wieder sehr auf die Ausgestaltung an, wie man das Ganze umsetzt. Aber man ist ja fast geneigt zu sagen, schlimmer kann es nicht mehr werden. Insofern wäre es ja mal ein Versuch wert, ob dann nicht dadurch es ein bisschen besser läuft. Wobei natürlich der Engpass Infrastruktur immer bleibt. Also auch die Wettbewerber werden auf der maroden Infrastruktur fahren müssen. Insofern gibt es da natürlich auch wieder, also diese Baustelle wird immer bleiben und die muss auf jeden Fall angegangen werden.
Ja, das wird auf jeden Fall spannend zu sehen, wie sich das entwickelt. Lass uns mal zum nächsten Themenblock kommen. Großes Thema, ganz interessant, weil also zu der Zeit, wo ich mich wirklich angefangen habe, mit dem Thema Mobilität zu beschäftigen, wo wir uns auch kennengelernt haben in diesem Kontext, war Nachhaltigkeit einfach noch so ein Riesenthema, wenn es um Verkehr ging. Das ist ja Jetzt nicht nur im Bereich oder nicht nur in Bezug auf Thema Mobilität, auch insgesamt ist Nachhaltigkeit, Klimaschutz gerade so ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Wie schätzt du das ein? Wie wird Minister Bilger, welche Priorität wird er dem Ganzen beimessen? Ist es dann so wieder, dass man sagt, so okay, das läuft halt mit, weil wenn wir die Bahn ausbauen, dann ist es ja automatisch nachhaltiger, oder ist es jetzt auch quasi abgeräumt, weil wir sagen, nee, Wirtschaft hat Primat und zur Not bringen wir halt die Waren jetzt in die Laster. Hauptsache, wir haben jetzt keine Engpässe, was die...
Also er hat auf jeden Fall einen sehr pragmatischen Ansatz, würde ich sagen. Klimaschutz ist jetzt, hat er zwar letzte Woche noch in einem Podcast gesagt, ist ihm wichtig, und er möchte auch, dass der Verkehr nicht mehr das Sorgenkind ist, weil man sagt ja immer, der Verkehr ist das Sorgenkind des Klimaschutzes, weil er seine Ziele immer reißt, die er eigentlich, also die Einsparungen nicht erzielt, die er erzielen soll, der Verkehrssektor, und eigentlich ja immer sogar noch steigende Emissionen hatte, jetzt mal Corona außen vor gelassen. Also die Frage ist, wie er sein Ziel, dass er sagt, Klimaschutz ist ihm wichtig, auch umsetzen will. Da habe ich jetzt noch nicht so viel zu gehört. Und es ist auf jeden Fall offensichtlich, dass er zwar Befürworter der Elektromobilität ist, aber genauso, ja, das hat man ja sich auch mittlerweile, oder weiß man ja, CDU, Technologieoffenheit, die Stichworte passen ja immer da, fallen dann schnell immer. Und dass er da auf jeden Fall auch andere, also sei es jetzt Wasserstoff oder Biokraftstoffe, mit fördern will. Insofern, ja, bin ich gespannt, wie sich das in der Praxis niederschlägt, wenn es dann darum geht, wirklich Emissionen einzusparen und wie man das umsetzen kann. Weil, dass er zum Beispiel so Low-Hanging-Fruits wie das Tempolimit jetzt nicht umsetzen wird, das ist ja auch ganz klar. Das hat er sich auch schon klar zu geäußert.
Es ist ja interessant, also tatsächlich auch, wenn man sich gerade anguckt, wie die Diskurse sich verändern, also gerade Elektromobilität, weil du es erwähnt hast. Also ich habe jetzt auch mal vorhin so ein bisschen rumgeguckt auf der Seite vom Ministerium. Da wird halt auch wieder betont, wie viele Ladepunkte es gibt. Und das Thema E-Mobilität im Lkw-Bereich irgendwie auch gefördert werden soll. Alles aber eben so nicht mit dem Fokus oder der Zugkraft, die man sich vielleicht wünschen würde, wenn man jetzt, sagen wir mal, als Mobilitätswende bewegter Mensch da drauf blickt. Und interessant ist ja auch, dass also die Argumentation gerade eigentlich ziemlich weit weg ist von dem Thema Umweltschutz oder klimaneutrale Mobilität hin zu eigentlich so einem Kostenthema, was ich persönlich ja nicht schlecht finde, weil ich glaube, am Ende überzeugt man die Leute eher damit, wenn man sagen kann, nee, du fährst halt 10%, 20%, 30% billiger mit deinem Elektroauto auf lange Sicht.
Ja, es wäre ja zum Beispiel auch eine Idee, dass man mal sich anguckt, dass man sowas wie steuerliche Begünstigung von Diesel mal abschafft, dass man dieses Dienstwagenprivileg abschafft und dass man vielleicht auch bei Parkgebühren oder wenn man in die Städte reinfährt, da mal die emissionsarmen Fahrzeuge anders behandelt als die Verbrenner. Also es gäbe ja unzählige viele Stellschrauben, aber alles, was so in die Richtung Status quo ändern und CO2-Bepreisen geht, da sehe ich nicht, dass das noch irgendwie, dass es mit der aktuellen Regierung irgendwie umsetzbar wäre.
Ja, pflichte ich dir mal bei. Und ich finde es auch sehr bedauerlich, dass da diese Versuche, die es gab, in die Richtung sich zu entwickeln, jetzt so einer Stagnation gewichen sind, wo sich, habe ich fast das Gefühl, so ein bisschen drauf ausgeruht wird. Wir haben jetzt größere Probleme, als irgendwie jetzt die Transformation da anzustoßen. Aber jetzt These von mir wäre, oder beziehungsweise deine Meinung würde mich interessieren dazu. Es geht ja jetzt schon darum, du hast vorhin selbst gesagt, Ziel soll sein, mehr privates Geld auch in den Mobilitätssektor beziehungsweise in den Ausbau der Infrastruktur zu holen. Jetzt nicht eine low-hanging fruit, aber sagen wir mal, ein Thema, was naheliegend wäre, wäre natürlich zu sagen, wir greifen diese Debatte um Nutzungsgebühren, Maut, mal wieder auf. Wie schätzt du das ein? Also gibt es da eine Chance, dass da jetzt doch nochmal ein Anlauf kommt? Ich meine, es gibt ja die unselige Vergangenheit. Die hat ja Minister Bilger aus nächster Nähe damals mitbekommen, wie so eine Autobahnmaut komplett vor die Wand gefahren ist. Aber das Problem stellt sich ja heute viel dringlicher als damals, dass man halt sagen muss, mit dem Wandel zur Elektromobilität gehen ja auch viele Steuereinnahmen verloren und trotzdem müssen diese Straßen irgendwie finanziert werden. Was glaubst du, ist das ein Projekt, das er sich noch anheften könnte jetzt für die verbleibende Amtszeit, die er hat, auch wenn es natürlich maximal unpopulär ist, aber ja wirklich eine Veränderung bringen könnte, jetzt zu sagen, nee, wir privatisieren jetzt wirklich auch mal Teile des Autobahnnetzes oder teilprivatisieren zumindest und führen Mautsysteme ein?
Also ich glaube, genau wie du, dass man da auf die mittel- bis langfristig nicht dran vorbeikommen wird, eben weil ja durch die Elektromobilität da einfach auch Einnahmen wegfallen werden und man deswegen Geld braucht und weil es eben also das Sondervermögen ist ja auch endlich. Insofern, ja. Das ist ja jetzt eine begrenzte Laufzeit und für danach wird man auch Lösungen finden müssen. Ich glaube, nur in dieser Legislaturperiode und der Zeit, die ihm da noch bleibt, da ist das auch innerhalb der Union so ein unpopuläres Instrument, dass man das jetzt nicht kurzfristig sehen wird, dass da sowas kommt. Aber irgendwann wird es ganz sicher kommen. Also davon bin ich überzeugt. Auch wenn man in die Nachbarländer guckt, also es ist ja quasi überall der Fall. Ja. Insofern, ja, glaube ich, wenn vielleicht muss der Druck noch höher sein und es muss noch brenzliger werden, damit man es auch politisch verkaufen kann. Weil ich glaube, das ist so die Sorge, dass man es politisch nicht verkaufen kann. Und gerade steht die Regierung ohnehin so unter Druck. Insofern wird sich da vielleicht erst dann was ändern, wenn es eigentlich schon einen Ticken zu spät ist.
Ja, ist schade, weil das ja wirklich ein Muster ist, das einem oft begegnet. Also ich frage mich halt selbst ja auch gerade, wie stark diese Stagnation, die wir erleben, auch dem Ganzen geschuldet ist, dass es halt eine große Angst gibt, dass es da eben politische Kräfte gibt, die gerade Oberwasser haben, die halt gegen alles sind, was irgendwie Veränderungen angeht und Bewegung weg von fossiler Mobilität. Und da ist ja wirklich die Frage, wann kann es da mal wieder eine Perspektive geben, dass man sagt, okay, nee, komm, wir packen das jetzt an und wollen das irgendwie drehen. Naja, wir werden es sehen. Also das ist natürlich jetzt irgendwie nochmal das ganz große Thema. Aber um jetzt mal gegen Ende das Ganze noch ein bisschen wieder ein bisschen fassbarer zu machen. Was würdest du denn sagen? Was sind denn jetzt so die Projekte, die Ereignisse, die Meldungen, die Fotos, die wir auch in den Medien sehen werden, wo man sagen kann, okay, da ist dieser Minister jetzt auf jeden Fall erfolgreich. Also da bewegt er Dinge und bringt die voran und schafft es eben, ja, Projekte abzuschließen und tatsächlich eben auf eine Art und Weise abzuschließen, die dann auch durchgezogen wird. Weil ich meine, ist ja ein schönes Beispiel eigentlich, dass man sagt, die Generalsanierung, das war ja wirklich eines der ganz großen Projekte auch damals unter Wissing noch, wo gesagt wurde, so, das machen wir jetzt und da hau ruck und das ziehen wir jetzt durch und dann wird alles besser und das zerfasert jetzt auch wieder. Deswegen große Frage ist, was wären denn zukunftsfeste Erfolge, sage ich mal, von Minister Bilger?
Naja, ich glaube, er muss auf jeden Fall irgendwie schaffen, dass man oder dass alle, die Bahn nutzen, da irgendwie das Gefühl haben, dass es zumindest nicht schlechter wird.
Und das ist traurig, dass die Latte da liegt.
Genau, das ist traurig, aber ich glaube, das wäre schon einiges geschafft, weil gerade jetzt im Sommer sind ja die Pünktlichkeitswerte nochmal in den Keller gerutscht. Insofern wäre das schon ein gutes Signal. Ich glaube, da kann er sich auch nicht einfach darauf verlassen, dass er, also es geht nicht nur darum, jetzt die Sanierung alle auf den Weg zu bringen, sondern da müssen auch so Sachen wie Kommunikation und so besser werden. Also das hat eigentlich sein Vorgänger ja auch schon ganz geschickt gemacht, auch auf so Sachen wie saubere Bahnhöfe und sowas zu setzen, weil natürlich sind das nicht die großen Würfe und das ändert auch an dem Grundproblem gar nichts, aber es ist was, wo man Bilder produzieren kann und wo man so ein bisschen das Gefühl erzeugen kann, dass sich da was tut und dass sich was verbessert. Ich glaube, auf solche Dinge muss er auch setzen. Also er hat halt die große, oder von jedem Verkehrsminister oder Verkehrsministerin ist, glaube ich, immer die große Herausforderung, auf der einen Seite irgendwas zu tun, damit man sichtbar ist und damit man zeigen kann, hier passiert was. Und auf der anderen Seite sind es natürlich diese knallharten Infrastrukturthemen, die überhaupt nicht in kürzester Zeit fruchten können, sondern wo man sich erstmal eigentlich unpopulär macht, weil es Baustellen bedeutet und weitere Staus und Warten und Ausfälle und die Lorbeeren erntet dann die Nachfolgerin oder der Nachfolger, aber das dauert auf jeden Fall noch sehr lange. Und man muss ja auch sagen, die letzten Verkehrsminister, da war das eigentlich immer eher jähes Ende der Karriere als jetzt Sprungbrett in irgendwas. Insofern habe ich ja auch durchaus ein bisschen Respekt davor, wenn man sich des Amtes annimmt und frage mich so ein bisschen, was er versprochen bekommen hat, damit er das macht, diesen Job. Also, weil man muss ja schon so ein bisschen eine Perspektive haben, was man politisch noch machen kann, wenn man das Amt annimmt.
Das ist natürlich, würde ich jetzt sagen, eine schöne Aufgabe für euch, beim Tagesspiegel das rauszufinden.
Genau, das stimmt.
Welche Lorbeeren da abseits der öffentlichen Wahrnehmung noch hängen. Jana, ich danke dir ganz herzlich für diesen schnellen Überblick mal über unseren neuen Minister und sein Aufgabenheft. Und immer wieder toll, mit dir drüber zu sprechen. Und ich empfehle auch jedem euren Newsletter, der einfach auf dem Stand sein will, was passiert in der Mobilitätspolitik oder Verkehrspolitik. Und herzlichen Dank für deine Zeit.
Ich danke dir und hat mir ebenfalls Spaß gemacht, mich darüber auszutauschen, was wir da jetzt erwarten können.
Das war The Passenger. Ich freue mich, wenn dir die Episode gefallen hat und du diesen Podcast supporten möchtest. Teile ihn gern mit Leuten aus deinem Netzwerk und bewerte The Passenger auf deiner bevorzugten Podcast-Plattform. Wenn du keine neue Episode verpassen willst, folge The Passenger Podcast auf LinkedIn und Instagram. Und lass uns vernetzen. Du hast Feedback und Vorschläge, wen ich unbedingt für The Passenger treffen sollte? Dann schreib mir. Bis bald.